NDR Info. Redezeit.
Das ist die Telefonnummer für Sie zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Wir reden über die SPD und der Grund ist klar, die rot-grüne Koalition in Niedersachsen ist geplatzt. Das heißt, für die SPD ist ein weiteres Bundesland dahin. Erinnern wir uns, Verluste im Saarland, in NRW gewinnt die CDU und ebenso in Schleswig-Holstein. Da stellt sich die Frage, was ist los mit der SPD? Dies alles trotzdem 100% Kandidaten, wie wir wissen, seit dem Parteitag Martin Schulz. Noch im Januar titelte ja der Spiegel ihn als Sankt Martin. Und heute, was ist los mit der SPD und welche Chancen hat Martin Schulz noch? Darüber wollen wir reden, auch mit Ihnen. 08000 441 777.
Also der SPD schadet das schon. Das ist zugunsten jetzt der CDU, denke ich.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch eher, dass die SPD-Mitglieder jetzt deutlich besser kämpfen oder engagierter kämpfen nach dem Ärger.
Der Skandal mit den VW-Chefs und dass es da Absprachen gab, das trifft, glaube ich, mehr die SPD als jetzt die Grünen-Politikerin, die gewechselt hat.
Also es passieren immer Wunder, ne? Wenn jetzt irgendwas bei der CDU rauskommt, irgendetwas, was krumm gelaufen ist, dann könnte das natürlich der SPD helfen.
Man wird ja schon ein bisschen beeinflusst. Erst heißt, oh, der Schulz-Hype, er wird gewinnen und dann, jetzt ist der Schulz-Hype abgeebbt und dann denkt man sich, jetzt hat er eh keine Chance mehr, aber gewählt wird erst am 24.
Also ich glaube nicht, dass er die Wahl gewinnt. Ich hoffe es zwar, weil ich ja auch SPD-Wähler bin, aber ich glaube nicht, dass er es schaffen wird. Außer über die Mobilisierung der Wähler, dass jetzt die Nichtwähler stärker mobilisiert werden. Dann könnte man vielleicht noch mal ein paar Punkte gewinnen.
Also manchmal denke ich, die Leute machen sich sowieso zu wenig Gedanken. Die gucken aufs Äußere oder wählen nach Tagesgefühl. Ich weiß es nicht, ne? Denn es ist ja auch schon erstaunlich, damals, als er nun Parteivorsitzender wurde, diese Wahnsinnszustimmung, und die ist dann immer mehr gesunken. Das sind Momentaufnahmen, es bleibt abzuwarten, ne?
Wie hart trifft die Niedersachsen-Krise die Bundespartei? Das ist das Thema heute Abend. Wir reden über die SPD und das waren erste Stimmen gesammelt von Thomas Christis. Sechs Wochen vor der Bundestagswahl stellt sich die Frage, ja, was kann da noch gehen und was geht da noch? Was meinen Sie? 08000 441 777 ist die Telefonnummer. Jörg Seiselberg ist unser Korrespondent in Berlin. Guten Abend, Herr Seiselberg.
Schönen guten Abend.
Wie ist denn diese Nachricht eigentlich in Berlin aufgenommen wurde, als klar war, in Niedersachsen, dieses Bundesland geht davon?
Ja, es war zunächst einmal für die SPD natürlich ein Schlag, wobei im nächsten Moment setzte dann gleich die Auseinandersetzung darüber ein, wer denn jetzt schuld ist und wer den schwarzen Peter in der Hand hat. Diese Auseinandersetzung hält ja immer noch an und ist noch nicht entschieden. Die SPD zeigt mit dem Finger auf die CDU, die angeblich die Grünen-Abgeordnete abgeworben hat. Die CDU wirft, weil das enge Verhältnis zu VW, Abstimmung seiner Rede vor heute, ist auch durch NDR-Recherchen herausgekommen, dass auf der anderen Seite auch CDU-Ministerpräsidenten schon abgestimmt haben, sich bei Regierungserklärungen mit dem VW-Konzern. Also ich denke, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, wem das Ganze wirklich nutzt. Erst einmal war es natürlich ein Schlag für die SPD, dass dieses wichtige Bundesland für die Partei verloren geht. Also zunächst einmal vorzeitig und dann gewählt wird, dann wird sie natürlich dahin, wie die Wahl ausgeht. Ja. Aber im Moment erst einmal ist die Regierungsmehrheit für die SPD in Hannover dahin.
Professorin Dr. Christine Landfried ist Politikwissenschaftlerin und Parteienforscherin hier in Hamburg. Guten Abend, Frau Landfried.
Guten Abend.
Frau Landfried, wie groß ist die Wunde, die dieses Niedersachsen-Debakel der SPD zugefügt hat?
Die ist schon groß, weil das natürlich so kurz vor der Bundestagswahl passiert ist. Und es ist natürlich dann schon ein Zusammenhang Landtagswahl und Bundestagswahl. Ich denke, es ist auch jetzt ein Thema aktualisiert, das Verhältnis von Industrie und Politik, das natürlich auch, wenn man jetzt aus diesem Beispiel schlussfolgern würde, dass das hauptsächlich ein Thema ein Problem der SPD ist, dann würde das besonders der SPD schaden. Es ist natürlich ein Problem für alle Parteien. Mhm. Aber in diesem Fall steht jetzt im Zentrum das Verhalten der SPD. Und ich denke, das ist auch noch mal ein Minuspunkt für die SPD.
Kann es sein, dass Ministerpräsident Weil aufgrund seiner Verflechtungen mit VW der SPD damit ja einen Bärendienst erwiesen hat?
Also die Verflechtung mit VW ist ja immer in Niedersachsen da. Das ist bei allen Parteien, bei allen Regierungen der Fall. Und die SPD wäre vielleicht gut beraten, dieses Thema jetzt aufzugreifen und zu sagen, über dieses Thema müssen wir mal diskutieren, aber nicht parteiorientiert. Im Moment ist das natürlich eher zum Schaden der SPD, weil der konkrete Fall, der sich abgespielt hat und durch die Presse ging, eben mit dem Ministerpräsidenten Weil zusammenhängt.
Zum Schaden der SPD, das ist Ihr Thema heute Abend. Wir reden über die SPD. Welche Gedanken haben Sie? Schadet das der SPD, was in Niedersachsen geschehen ist? Und wie steht es grundsätzlich um die SPD, die ja in ihren Werten, wir kommen da gleich noch drauf, auf den Deutschlandtrend nicht sehr zulegt, sondern immer bei 3,24% bleibt? Also Ihre Meinung, wie steht es um die SPD? 08000 441777. Martin Häusler ist freier Journalist und Buchautor, hat ein Buch geschrieben, Verstehen Sie Schulz? Wie der mächtigste Mann der SPD das wurde, was er ist. Guten Abend, Herr Häusler.
Guten Abend.
Sie haben ein Buch geschrieben, man muss sagen, es ist keine Biografie. Wie würden Sie es bezeichnen?
Ja, es ist eine Art Psychoanalyse.
Gut, wie war Ihr erster Eindruck, als Sie Martin Schulz als Journalist gegenüberstanden?
Martin Schulz ist eine Figur, wenn man ihn persönlich trifft, mit einer unglaublichen Ausstrahlung. Er gehört zu den Menschen, auf die man blickt, wenn sie durch die Tür kommen. Ja. Er erfüllt einen Raum. Er ist sehr emotional und er ist sehr, sehr kämpferisch bei allem, was er tut. Mhm. Und möglicherweise hat das auch ein wenig damit zu tun, warum er bei dem ganzen Wahlkampf nicht so richtig durchkommt. Viele seiner Kerneigenschaften kommen gar nicht richtig zur Geltung. Eben genau dieser Kampfgeist.
Sie sagen, er kommt nicht richtig durch. Liegt das an der SPD, die als große Partei da unter ihm ist, muss man ja sagen, als 100%-Kandidat? Ist die Last zu groß für ihn?
Die Last ist nicht zu groß, nee. Aber man hat natürlich eine riesige Partei mit einer unglaublichen Struktur, mit einer Strategie. Und meine Beobachtung ist, dass diese Struktur und diese Strategie den wahren Martin Schulz zudecken. Und was er mir gesagt hat, ich bin dann am besten, wenn ich bei mir bin. Und ich glaube, er konnte den Martin Schulz, den er gern hätte zeigen wollen, noch nicht in dieser Breite und in dieser Gänze und in diesen 100%. Mhm. Das war ihm noch nicht möglich.
Wir können ja nachher nochmal darüber reden, den Zusammenhang einerseits die Partei und andererseits der Kandidat, was da geht und was da nicht geht. Lassen Sie uns erst einmal auf den Deutschlandtrend gucken, der ARD. Und dieser Deutschlandtrend beginnt mit Werten. Da geht es darum, wie denken die Menschen eigentlich über die Autoindustrie. Aber das ist ja, wie wir wissen, sehr verknüpft mit der Politik. Bettina Nutz.
Dieselgate und die Folgen für das Image von Autoindustrie und Politik. Da ist laut ARD Deutschlandtrend der Lack ordentlich ab. 67% der Deutschen finden, dass die Regierung zu nachsichtig mit den Autobossen umgeht, dass sie die Interessen der Autoindustrie und der Arbeitsplätze dort viel mehr in den Vordergrund stelle als die Gesundheit der Bürger oder auch die Interessen der getäuschten Dieselkäufer. Die kritische Stimmung ändert aber fast nichts in den Umfragedaten für die Parteien. Wenn am Sonntag Bundestagswahlen wären, bliebe die Union stärkste Kraft mit 39%. Die SPD gewinnt 1% dazu, liegt nun bei 24%. Linke und Grüne verharren im einstelligen Bereich, die Linke bei 9, die Grünen bei 8%. FDP und AfD büßen je einen Punkt ein und liegen nun jeweils bei 8%.
Jörg Seiselberg, wir müssten vielleicht noch ergänzen, wie es mit der Frage ist, Beliebtheit bei den Wählern, beziehungsweise wen würden die Menschen wählen, wenn es heißt, ich könnte die Bundeskanzlerin / den Bundeskanzler direkt wählen. Haben Sie die Zahlen vor sich?
Ja, die habe ich vorliegen. In der Tat, eine Überraschung in diesem Deutschlandtrend ist sicherlich, dass Angela Merkel deutlich verloren hat. In der Frage, wie zufrieden sind Sie mit den einzelnen Politikern, da hat sie eingebüßt 10%, liegt jetzt bei 59. Und da könnte man denken, das ist jetzt die Chance für den Herausforderer für Martin Schulz, hier etwas Boden gut zu machen. Aber auch er hat im Deutschlandtrend verloren. 4 Prozentpunkte liegt jetzt bei 33%. Das ist der bislang schlechteste Wert für ihn. Was so ein bisschen, ein ganz, ganz kleines bisschen Hoffnung macht für die SPD, ist, dass erstmals seit Wochen wieder ein minimaler Aufwärtstrend zu erkennen ist für die Partei. Die liegt zumindest um 1 Prozentpunkt zu. Gerade vor dem Hintergrund der Dieselkrise, auch der Ereignisse in Niedersachsen, ist das sicherlich für die Bundespartei erfreulich. Und in der Frage der Direktwahl, also wen würden Sie wählen, wenn Sie den Bundeskanzler direkt wählen könnten, da sprechen sich 52% nach wie vor für Angela Merkel aus, 5 Prozentpunkte weniger als im vergangenen Monat. Und für Martin Schulz 30%. Da hat er ein bisschen zugelegt, auch um 2 Prozentpunkte. Aber der Abstand zwischen den beiden ist immer noch riesig. Der beträgt 22 Prozentpunkte. 22 Prozentpunkte liegt Angela Merkel vor Martin Schulz.
Herr Häusler, Sie haben sich mit Martin Schulz beschäftigt. Was glauben Sie, wie geht es diesem Mann, wenn er das hört? Kann er das wegstecken? Oder?
Wie gesagt, er ist sehr emotional.
Ja.
Das trifft ihn schon. Aber er ist, wie gesagt, er ist eine Kämpfernatur. Natürlich steckt er das weg. Wenn er eines nicht tut, ist aufgeben. Das kommt für ihn gar nicht in Frage. Also er ist sich total dessen bewusst, dass er, dass die Chancen geschwunden sind, dass er aktuell machen kann, was er will. Er kommt nicht aus dem Quark. Letztlich, wenn wir auf den 24. September gucken, hat er 4 Optionen. Erstens, er wird Bundeskanzler. Zweitens, er wird Vizekanzler. Drittens, er wird Oppositionsführer. Oder viertens, er macht sich aus dem Staub. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass er logischerweise Option 1, den Kanzler, am liebsten machen würde. Aber die zweite Option, die wahrscheinlich aktuell am realistischsten ist, ist die Option 3, nämlich die des Oppositionsführers. Also auch mit einer solchen Position würde er sich begnügen und würde sicherlich alles daran setzen, um 4 Jahre lang Angela Merkel auf Trab zu halten.
Gut, jetzt haben wir schon spekuliert, was wird nach dem 24. September sein. Wir sind noch vor der Bundestagswahl. Frau Landfried, wenn man sich das anschaut, Jörg Seiselberg hat gesagt, die SPD hat ein wenig gewonnen, hat 1 Prozentpunkt dazu, 23 auf 24. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum diese Partei immer in diesen 23-24% bleibt?
Also ein Punkt ist meines Erachtens, ist natürlich schon ein Debakel für eine ehemals Volkspartei, wenn sie nur noch zwischen 23 und 24% hin und her pendelt. Ich meine, ein Thema ist, dass die SPD für diesen Wahlkampf einfach nicht das Thema gefunden hat, was sie im Grunde, was so eine Art Alleinstellungsmerkmal sein könnte gegenüber der CDU. Sie ist natürlich in der Großen Koalition jetzt auch eben nicht so die Erfolge dieser Koalition. Die werden eben der CDU-CSU zugesprochen, aber nicht der SPD. Also ich denke, da hatte sie auch einen schweren Stand. Aber jetzt, wenn man die Zeit mal überblickt, seit eben Martin Schulz so ganz große Zustimmung hatte und wie das dann bergab gegangen ist, ist meines Erachtens ein wichtiger Punkt wirklich, dass die SPD kein Thema gefunden hat, was nicht genauso gut die CDU für sich beansprucht. Mhm. Also soziale Gerechtigkeit ist ja wirklich ein Thema. Also da muss man ja sagen, das ist ja nicht etwas, wo man sagt, sie setzen auf das falsche Thema. Aber dieses Thema ist eben nicht mehr parteispezifisch. Und das ist, denke ich, ein wirkliches Problem.
Das heißt, es fehlt der Wettbewerb zwischen SPD und CDU in Ihren Augen?
Genau, es fehlt der Wettbewerb und dann der Wettbewerb in einer Situation, wo die ökonomische, soziale Lage in Deutschland gut ist, die Bürger zufrieden sind mit ihrer Situation. Da gibt es ja auch gerade im Moment Umfragen, dass man sagt, also der Wohlstand ist angekommen bei den Bürgern und das ist natürlich für die Partei, die jetzt herausfordert, auch besonders schwierig.
Sie sprachen über das Wort soziale Gerechtigkeit. Ist das Thema nicht besetzt von den Linken im Sinne von, man sagt immer, dann will ich gleich das Original, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht. Sind die da nicht klarer in ihrer Aussage?
Die Linke ist zwar klarer in ihrer Aussage, aber man darf ja mal nicht, wenn man das langfristig betrachtet, ist das ja immer ein Thema der Sozialdemokratie. Demokratie gewesen. Und durch diese vielen Koalitionen natürlich und diese vielen Kompromisse, die die SPD geschlossen hat, ist das natürlich nicht mehr so das ureigenste Thema. Sodass natürlich viele vielleicht sagen, wenn das jetzt zum Thema gemacht wird, sagen sie, na gut, da hatte die SPD ja viel Gelegenheit, dieses Thema in die Realität umzusetzen. Und das hat sie nicht getan.
Das wäre eine Frage an Sie direkt, die uns zuhören. Glauben Sie auch, dass die SPD kein Thema hat für den Bundestagswahlkampf? Oder denken Sie doch, die haben ein Thema, nur es kommt nicht so richtig rüber, es wird nicht richtig verkauft, womöglich nicht richtig verkauft von dem Kanzlerkandidaten? 08000 441777, und dann sind Sie mit Ihrer Meinung dabei. Gerd Clausen aus Bremen, guten Abend, Herr Clausen.
Ja, guten Abend in die Runde. Wie könnte sich die SPD aus dem Stimmungstief befreien? Wie kann die SPD, wie kann der Herr Schulz die Merkel-Festung einnehmen? Die Frau Merkel sitzt mit 15 Prozentpunkten Vorsprung ganz oben. Wie kommt der Schulz daran? Überhaupt nicht. Am einfachsten geht es immer, die Regierung zu attackieren. Wenn die Wirtschaft schwächelt, dann hat man viele Arbeitslose. Es fehlt an Geld für Schulen, Kindergärten, Straßen, Brücken, Wirtschaftsprogramme. Das entfällt komplett. Es gibt Angriffspunkte, wo man die Frau Merkel angreifen kann. Sie hat ja nicht alles gut gemacht, auch wenn das in den Medien oft so dargestellt wird. Die ganze Flüchtlingskatastrophe hat sie ja verbockt. Aber das wird ja komplett aus den Medien im Wahlkampf rausgehalten. Die Geldpolitik, europäisch, Kanzlereid. Aber da kann der Schulz auch nicht angreifen, weil er sitzt ja mit an der Regierung. Und wenn er mit an der Regierung sitzt, er oder die SPD, kann er nicht sagen, wir hätten aber alles besser gemacht. Mhm. Wie eben die Frau schon gesagt hat, warum habt ihr es nicht gemacht, wo ihr an der Regierung wart?
Was ist der Schluss, den Sie daraus ziehen, Herr Clausen?
Eine Frage, warum sollte man denn nun den Herrn Schulz wählen? Mhm. Ich weiß es nicht. Er steht auf völlig verlorenem Posten, völlig aussichtslos. Und ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, sollte wieder erwarten, der Herr Schulz doch Bundeskanzler werden, komme ich mit einer Torte und einer Flasche Sekt vorbei.
Gut, wir merken uns die Telefonnummer, Herr Clausen, und kommen auf Sie zurück. Vielen Dank für Ihren Anruf. Wenn Sie das hören, Frau Landfried, als Politikwissenschaftlerin, inwieweit hat er recht, dass er hat es die Merkel-Festung genannt, dass die nicht einzunehmen ist, diese Merkel-Festung?
Naja, es ist eben schon sehr lange die Regierungszeit von Frau Merkel und sie hat international einen sehr guten Stand. Sie macht eine sehr ruhige Politik. Sie ist nie mit Korruption irgendwie zusammengekommen. Ich denke, sie hat sehr viele Vorzüge für Wählerinnen und Wähler in Deutschland und zwar also nicht nur Leute, die immer CDU gewählt haben, sondern eben auch von anderen Parteien. Und dann hat sie natürlich Themen auch zu Themen der CDU gemacht, wie zum Beispiel oder auch der Grünen die Umweltpolitik oder jetzt die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Alle diese Dinge, die früher die CDU gar nicht so vertreten hat, die hat sie jetzt auf ihre Seite geholt. Und da wird es in der Tat für eine Partei wie die SPD schwierig. Was sind eigentlich noch die Themen? Was mich wundert, dass die SPD nicht sehr viel stärker thematisiert, dass eben trotz der guten ökonomischen Lage auch in Deutschland wir eine große soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheiten haben. Dass das nicht ein Thema von der SPD wird.
Nun gut, nun hören wir ja Martin Schulz mit diesen Sätzen, dass er sehr nah ist den Menschen, denen es in unserer Gesellschaft nicht so gut geht. Jörg Seiselberg, man hat lange darauf gewartet. Man hat es so genannt, dass Martin Schulz Butter bei den Fische gibt. Nun tut er dieses, aber das gelingt auch nicht so recht. Woran liegt das?
Ja, das liegt schon so ein bisschen an dem, was Frau Professorin Langfried gesagt hat, dass die SPD nicht ihr Thema gefunden hat, wobei es bei Martin Schulz heftiges Bauchgrimmen verursachen wird, wenn er das hört, weil er eigentlich diesen Plan hatte und die SPD diesen Plan nach wie vor hat, sich mit einem Thema zu positionieren, nämlich dem Thema soziale Gerechtigkeit. Da muss man sagen, war es am Anfang ja auch so, dass man dieses Thema erstmal zurückerobern musste für die SPD nach den ganzen Wirren und den schwierigen Zeiten, die sich mit der Diskussion um die Agenda 2010 ergeben hat. Das hat Martin Schulz, denke ich, geschafft, in den ersten Monaten dort eine gewisse Glaubwürdigkeit für die SPD zu erarbeiten. Dann aber ist er in ein wirklich nicht ganz nachvollziehbares Themenhopping verfallen. Ging es um Flüchtlinge, ging es um Bildung, ging es um Sicherheit, ging es um viele andere Dinge. Da hätte er oder müsste die SPD versuchen, dieses Thema weiter zu bearbeiten. Ich denke, das hat die Partei begriffen. Und ich glaube, dass wir schon erleben werden, jetzt in der Schlussphase des Wahlkampfs, dass man sich darauf konzentrieren wird und da versuchen wird, das Profil zu gewinnen, das am Ende der SPD ermöglichen wird, den ein oder anderen Prozentpunkt der Union noch abzunehmen.
Inwieweit hat Herr Clausen recht, wenn er sagt, dadurch, dass die SPD mit in der Koalition sitzt, nämlich am Kabinettstisch, ist womöglich der Wahlkampf etwas gebremst? Sein Stichwort war die Flüchtlingskrise, die Kritik daran?
Er hat recht und er hat nicht recht. Er hat recht, weil in der Tat es für jede Partei schwierig ist, die über 4 Jahre Verantwortung getragen hat für eine Politik, diese zu kritisieren und zu sagen, man will die Kanzlerin, mit der man regiert hat, 4 Jahre lang ablösen. Auf der anderen Seite hat er natürlich nicht recht, weil Martin Schulz sich bewusst entschieden hat, nicht an den Kabinettstisch zu gehen, um mehr Beinfreiheit zu haben, auch die Kanzlerin attackieren zu können, quasi von außen. Also da das, was man jetzt auch immer als Nachteil sieht, dass er zu wenig auftaucht in den Medien, weil er kein Regierungsamt übernommen hat, war eine ganz bewusste Entscheidung, um sich halt auch gerade in der Schlussphase des Wahlkampfes als derjenige zu präsentieren, der Merkel quasi von außen attackieren kann, nicht in die Kabinettsdisziplin eingebunden ist.
Martin Häuser, Sie haben sich mit Martin Schulz beschäftigt, Sie haben ein Buch über ihn geschrieben. Inwieweit hat er sich in Ihren Augen verändert, seitdem er Kandidat ist und jetzt schon diese Strecke als Kandidat zurückgelegt hat? Hat er sich verändert?
Also hinter den Kulissen sicherlich nicht. Da ist er weiterhin der Martin Schulz, wie ihn seine Familie kennt, seine Geschwister ihn kennen, seine Freunde. Vor den Kameras denke ich schon, dass es da einen Unterschied gibt zu seiner Zeit in Europa. Wenn man da an manche Situationen denkt im Europäischen Parlament, wie er da beispielsweise Kandidaten aus der rechten Ecke des Saales verwiesen hat, mit welcher Inbrunst, mit welcher auch Eloquenz, mit welcher Aggressivität und Klarheit und Schonungslosigkeit. Und diese Schonungslosigkeit, diese Klarheit, die fehlt mir noch hier jetzt in Deutschland und im Wahlkampf, auch gegenüber Angela Merkel, auch gegenüber eigenen Parteigenossen wie Herrn Weil, wie gegenüber Herrn Albig in Kiel, wie gegenüber Hannelore Kraft in Düsseldorf. Das sind alles Kandidaten, die haben es ja nun richtig verbockt für die SPD. Mhm. Und ich weiß auch, dass Martin Schulz über die genannten Namen richtig sauer gewesen ist, möglicherweise immer noch ist. Und ja, möglicherweise ist er in eine Richtung beraten, dass man ihm sagt, du halt dich zurück, kritisier die eigenen Leute nicht. Ich glaube, die Wähler warten aber darauf, dass in Zeiten der totalen Enttäuschung und Politikverdrossenheit und des Vertrauensverlustes, glaube ich, warten darauf, dass einer wie Schulz dann auch mal die eigenen Leute kritisiert, wenn sie es verdient haben.
Das heißt, Sie vermuten, die Parteidisziplin bremst eigentlich die Authentizität dieses Mannes?
Ja, absolut. Also das Gefühl habe ich. Total, total. Und ich bin sehr gespannt, was am 3. September passiert. Da ist ja das Fernsehduell mit Angela Merkel. Das ist die einzige Gelegenheit, wo Kanzlerin und Herausforderer aufeinandertreffen. Und ich weiß, dass Martin Schulz auf diesen Termin hinfiebert, dass er sich richtig darauf freut. Und weil er dann möglicherweise mal richtig loslegen kann und zeigen, wer er wirklich ist.
Mhm. Jörg Seisselberg, können Sie das als Beobachter in Berlin ansatzweise bestätigen, dass zum Beispiel die SPD, die Partei oder auch die Wahlkampfmaschine der SPD ihren Kandidaten nicht so richtig von alleine lässt?
Ich habe den Eindruck, dass Martin Schulz auch ein bisschen brauchte, um selbst in der Berliner Politik anzukommen. Ich habe ihn aus der Nähe erlebt, im Umfeld der Landtagswahlen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, wo es nach dem Hype relativ steil bergab ging oder es begann abwärts zu gehen für Martin Schulz. Da war er sehr angefasst, da hatte man das Gefühl, er sei niedergeschlagen. Jetzt war ich vor 2 Wochen mit Martin Schulz 2 Tage unterwegs auf seiner Sommertour. Da habe ich einen anderen, einen veränderten Martin Schulz erlebt, der die Rückschläge, von denen er reichlich einstecken musste in den vergangenen Wochen, sehr viel besser weggesteckt hat. Er wirkte kampfbereit, er wirkte angekommen in der Berliner Politik. Einer, der sich in der Tat freut auf die Schlussphase des Wahlkampfes. Herr Häusler sprach es an am 3. September. Das Fernsehduell mit Angela Merkel, das ist in der Tat ein Termin, auf den man mit großer Erwartung schaut von Seiten der SPD und auch von Martin Schulz. Hier will er seine Konzepte präsentieren, hier will er sich als die Alternative zu Merkel präsentieren. Die Alternative, die in der Lage ist, die Zukunft des Landes vernünftig zu gestalten.
Aber liegt da die Latte nicht auch sehr hoch, wenn man daran denkt, dass Gerhard Schröder 19% wettgemacht hat in dem Wahlkampf, wo er dann praktisch fast die Wahl gewonnen hätte? Dass Martin Schulz jetzt sagt, ich muss dem nacheifern und muss dieses Minus genauso wettmachen?
Ja, das ist in der Tat, da legt man die Latte sehr hoch und misst Schulz am allerbesten Wahlkämpfer, den die SPD je gehabt hat. Aber es muss das Ziel sein der SPD, um den Wahlkampf noch ein bisschen spannend zu machen in der Schlussphase. In der Tat, ich glaube, es waren knapp 18%, die Schröder aufgeholt hatte. Aber genau das bräuchte die SPD jetzt, um wirklich das anvisierte Ziel, den Kanzler stellen zu können, noch zu erreichen. Da muss sehr, sehr viel Bewegung jetzt in den letzten Wochen müsste da noch reinkommen. Auch wenn es für die SPD aufwärts gehen sollte. Ich bin skeptisch, ob diese Riesendistanz aufzuholen ist. Letztendlich, Schulz hat Qualitäten, aber der erfahrene Wahlkämpfer, der Schröder war, der so mitreißen konnte, auch seine Partei, der ist er zumindest im Moment noch nicht.
0800 441 777 ist unsere Telefonnummer. Wie Sie hören, wir reden über die SPD, wir reden über die Chancen der SPD zur Bundestagswahl und natürlich reden wir damit auch über den Kanzlerkandidaten Christian Schulz aus Kiel. Guten Abend, Herr Schulz.
Guten Abend, hier bin ich.
Schön.
Können Sie mich hören?
Wunderbar.
Hallo. Danke, dass Sie mich in die Sendung reinnehmen. Ich habe wollte mal zur Diskussion stellen, zwei oder drei Fragen bezüglich der SPD Umfrageergebnisse. Und zwar ist das eine, dass ich glaube, dass die SPD schon lange zwischen 20-25% ist und dass Niedersachsen vielleicht gar nicht die Frage ist, ob jetzt noch die SPD Schaden nimmt oder nicht, sondern ich frage mich, ob sie vielleicht nicht geschafft haben, sich an die modernen, sozial denkenden Menschen anzupassen. Sie sind immer noch so aus dem Arbeitermilieu. Und ich zum Beispiel bin eigentlich gerne SPD-Wähler. Schon seit vielen Jahren wähle ich immer SPD. Aber mich stört jetzt zum Beispiel, dass der soziale Gedanke so altbacken ist, dass ich zum Beispiel von dem, was ich als Erbe anspare, auch etwas an die Gemeinschaft nochmal abgeben soll. Eigentlich bin ich der Meinung, ich möchte gerne sozial sein mit dem, was ich jetzt erwirtschafte. Aber was ich für meine Kinder anspare, wo andere vielleicht sagen, das gebe ich gleich aus, das finde ich übrigens nicht sozial und nicht gerecht, dass dann von dem nochmal was genommen werden soll. Also ich empfinde die SPD in der Form nicht mehr als modern gerecht.
Das ist ein interessantes Wort, wenn Sie modern sagen, Herr Schulz. Sie sind uns nicht böse, wenn wir nicht das Thema Erbrecht heute Abend aufmachen. Das wäre bestimmt eine eigene. Das macht gar nichts. Das ist aber ein Beispiel.
Das war nur so ein Aspekt.
Ja, gut. Wir können ja mal auf das Wort modern gehen und Frau Landfried als Politikwissenschaftlerin fragen. Ist das ein richtiges Gefühl, was Herr Schulz da hat, dass die SPD mit dem sozialen Gedanke etwas antiquiert ist?
Objektiv müsste sie damit gar nicht antiquiert sein, denn es sind ja die ganz neuen Entwicklungen von allen Studien, die wir haben, eines französischen Ökonomen, das ist ein Bestseller geworden von Thomas Piketty, der zeigt, dass wir weltweit eine große Zunahme von ökonomischer Ungleichheit haben. Also insofern wäre die SPD im Grunde mit diesem Thema ganz modern. Aber ich denke, Herr Schulz hatte in seinem Beitrag doch einen richtigen Punkt mit dem Modernen, was die SPD angeht. Also zum Beispiel denke ich, die Orientierung, dass wir eben eine Mediendemokratie sind. Da ist vielleicht die SPD doch noch eher etwas im Nachteil gegenüber einer Regierungspartei
auch ohnehin immer im Nachteil. Und da würde ich auch, das Fernsehduell wird sicher wichtig sein, aber ob das nochmal so eine Wende gibt, ist die Frage. Mhm. Denn wir müssen ja sehen, in einer modernen Demokratie ist natürlich jemand wie Angela Merkel, die international auftritt und die dann also auch mit einem neuen Präsidenten in Frankreich, mit Macron im Fernsehen ist. Also die ist immer so weit in der Vorhand, dass ich denke, die moderne Mediendemokratie spielt in der Regel der Regierung in die Hände. Und da hat es eben die SPD dann doch sehr schwierig und keiner interessiert sich so für Details. Wir haben das ja eben nun gerade gesehen, sodass also dieses Thema soziale Ungerechtigkeit ist eben auch in einer Mediendemokratie sehr schwer rüberzubringen.
Das Thema soziale Ungerechtigkeit, Herr Häusler, Sie haben ein Buch geschrieben über Martin Schulz. Was ist sein innerer Antrieb, wenn es darum geht, ja, ich möchte soziale Gerechtigkeit? Hat das einen privaten Hintergrund?
Naja, also ich habe ja bei der Buchrecherche ging es mir ja um die Frage, was liegt unter seinem Kampfgeist? Was sind seine Triebkräfte? Und die haben in der Tat zu tun mit, also es ist natürlich ein abendfüllendes Thema, ich versuche es mal in ein, zwei, drei Sätzen zu erklären. Diese Triebkräfte haben zu tun mit den Ungerechtigkeiten, mit den Verlusten, mit den Verzichten, die seine Familie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, zwischen den Kriegen und nach den Kriegen erlitten haben. Mhm. Diese Verluste, dieser Verzicht, diese Armut, der bildet, das habe ich mir durchaus von mehreren Psychoanalytikern sagen lassen, der bildet Familien, ganz starke zum Teil Familienaufträge aus, die dann übergehen auf die Nachgeborenen. Und bei Martin Schulz war das der Fall. Dieser Clan, dieser Schulz-Clan, will ich ihn fast mal nennen, es sind sehr, sehr viele Personen, der wurde mannigfaltig traumatisiert. Ich bin da auf Informationen gestoßen, erzählt von Schulz selbst und seinen Geschwistern, mit denen hätte ich niemals gerechnet. Aber im Nachhinein wurde diese Figur Schulz für mich glasklar, weil ich verstanden habe, was diese Familie erlitten hat. Das kann nicht plötzlich mit dem Ende des Krieges weg sein. Mhm. Also das sind Energien, die wirken fort. Und er musste das unbewusst schultern und wird durch diese Energien vorwärts getrieben. Und diese Familienaufträge sind im Übrigen maßlos, die hören nie auf.
Nehmen wir mal die Psychoanalyse, klammern das mal kurz ein. Ja. Heißt das, dass Martin Schulz jemand ist, der sagt, ich muss gewinnen, ich will gewinnen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
Und wenn er das Gefühl hat, er gewinnt nicht, was passiert dann?
Dann wird er sich eine andere Führungsposition suchen. Denn er ist eine... Das soll jetzt nicht falsch verstanden werden. Er ist eine Führerfigur. Ja. Er ist unter dem Drang, er verspürt den Drang, eine Gruppe zu führen. Und wie eben schon kurz angedeutet, falls er verlieren wird, wird er Oppositionsführer im Bundestag werden.
Wenn Sie sagen, er will eine Gruppe führen, dann muss die Gruppe aber nach seiner Pfeife tanzen.
Auf jeden Fall. Martin Schulz ist keiner für die zweite, dritte oder vierte Reihe. Der will vorne stehen.
Sie haben Ihr Buch untertitelt wie der mächtigste Mann der SPD wurde, was er ist. Frau Landfried, ist er wirklich der mächtigste Mann oder ist Sigmar Gabriel nicht doch im Schatten noch mächtiger im Moment?
Ich wäre sehr vorsichtig zu sagen, dass er der mächtigste Mann ist. Ich denke vor allen Dingen, ein wichtiger Punkt ist, wenn man sagt, er ist eine Führungsfigur, dass er aber von den Bürgerinnen und Bürgern, und das würde ich auch sagen, zu Recht, als jemand gesehen wird, der zum Establishment gehört, der als Präsident des Europaparlaments vieles gemacht hat, was die Bürger kritisieren. Er konnte also nicht als jemand ganz Neues auf die nationale in Deutschland plötzlich Politik machen. So war das vielleicht für einen Moment, dass man gesagt hat, wir kennen ihn aus der nationalen Situation noch nicht so gut, aber er ist natürlich wirklich Establishment aus Europa. Und das ist eine ganz andere Situation, wenn wir es mal vergleichen mit Frankreich. Da kommt jemand, der nicht in der Partei ist und der eben jung ist und der nicht in dem Sinne zum Establishment gehört wie Macron. Und ich denke, insofern ist der Punkt in der Tat, wie modern sind eigentlich noch Parteien? Mhm. Und er hat sozusagen dann in dieser Situation, wo er ist eben nicht jemand, wo man sagt, da kommt wirklich ein frischer Wind. Das kann man bei Martin Schulz nicht sagen. Dazu ist er zu lange in einer herkömmlichen Position gewesen, in einer Führungsposition, aber die gerade das sozusagen hat, was heute viele kritisieren, dass man sagt, das sind immer die gleichen, die dran sind und es ändert sich nichts.
Also kann ich da kurz einmal
dazwischengrätschen? Gerne, ja, bitte.
Denn ich denke schon, dass Martin Schulz für frischen Wind gesorgt hat. Natürlich gehört er zum Establishment, rein formal und vom Papier her, aber wie viel Prozent der Deutschen haben denn Martin Schulz bitteschön in Brüssel und in Straßburg mitbekommen? Also der war doch in einem anderen Kosmos. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass der im Wahrnehmungskreis des Normalwählers gar nicht vorhanden war. Und ich glaube schon, dass das mit ein Grund für den Schulz-Hype war, dass da eine eher unbekannte Person plötzlich in den deutschen Politikzirkus kam, versehen mit ganz, ganz vielen Erlöserhoffnungen.
Ja, das Stichwort frischer Wind, das würde ich gerne mal kurz abspeichern und Jörg Seiselberg nach Berlin kullern, ob es denn tatsächlich ein frischer Wind war und wenn ja, mit welchen Brisen die SPD da Punkte machen kann. Darüber reden wir gleich. Vorher Friedhelm Danowski aus Nordfriesland. Guten Abend, Herr Danowski.
Ja, guten Abend. Ich darf einhaken bei Martin Schulz am besten gleich, denn da denke ich, dass, so wie gerade eben formuliert wurde, dieser andere Kosmos auf europäischer Ebene dem Martin Schulz noch um die Füße hängt, so dass er sich selbst auch im Weg steht. Er versucht auf der einen Seite sich auszudrücken wie der einfache Mann aus Würselen, kann aber auf der anderen Seite dermaßen verschraubte Schachtelsätze präsentieren und produzieren, die kaum ein Mensch verstehen kann. Und das wechselt miteinander ab, so dass er da auch nicht wirklich greifbar wird, auch nicht für mich. Die Frage, wie weit er jetzt in Berlin, im Berliner Zirkus angekommen ist, Politzirkus, die stellt sich für mich auch. Denn das knüpft an die Frage von vorhin, was hat denn die SPD vorzuweisen? Sie hat etwas vorzuweisen, und zwar gute Politik, Andrea Nahles, Arbeitsmarktpolitik, Umweltpolitik, Außenpolitik. Da hat die SPD wirklich Funde, hat fleißig gearbeitet in den letzten 4 Jahren. Warum greift Martin Schulz das nicht auf? Das könnte er ja auch nehmen und sagen, und da haben wir Beispiele, meinetwegen für dieses große Schlagwort soziale Gerechtigkeit. Das wollen wir weiterführen, da wollen wir in die Tiefe gehen und das konkretisieren, was da noch alles an Möglichkeiten da ist. Mhm. Meinetwegen auch die Innenpolitik aufgreifen, in der es in den letzten Jahren auch nicht aus meiner Sicht gehapert hat. Mhm. Also wo es da noch viele Defizite gibt.
Herr Nadowski, wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie sagen, Martin Schulz verkauft das schlecht?
Er verkauft sich schlecht und wie auch schon in anderen Sendungen gefragt worden ist, wo ist die Konkretion?
Mhm. Ja.
Gut. Also mit Schlagworten kommt ja niemand weiter und das gilt jetzt nicht nur für die SPD, es gilt ja auch leider dann noch für die Grünen, aber darauf will ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen.
Darüber reden wir an einem anderen Abend, Herr Danowski. Bevor wir über den frischen Wind reden, Herr Heusser, Sie haben gelacht, als Herr Danowski gesagt hat, ja, der beruft sich so auf seine Herkunft, aber er kann auch so Brüsseler Sprech mit Endlossätzen formulieren. Haben Sie ihn auch so erlebt, dass er da eigentlich, er hat eine Alltagssprache, hat aber auch die Brüsseler Sprechsprache?
Ja, zu der ist er teilweise sicherlich gezwungen, aber ehrlich gesagt kann ich diesem Vorwurf nicht folgen. Mhm. Denn wenn eines typisch ist für Martin Schulz, dann ist es die klar verständliche Sprache. Man muss immer schauen, hält er eine Rede frei oder hält er eine oder liest er eine Rede ab?
Was ist besser für ihn?
Wenn er freispricht natürlich. Mhm. Wenn man sich die letzten Wochen anschaut und genau guckt, was war eben abgelesen, was hat man ihm aufgeschrieben, was hat ihm der Redenschreiber da vor die Nase gelegt, dann ist er genau in den Fällen, wo er vom Papier mehr oder weniger abliest, nicht mehr er selbst. Mhm. Da strahlt nichts. Aber wenn man ihm sozusagen so begegnet oder er in so einer Wahlkampfarena demnächst vielleicht dann freier sprechen kann, da glüht plötzlich etwas, da kann ein Funke überspringen.
Frau Leinfried, machen wir eigentlich gerade einen Fehler? Wir wollen über die SPD reden, aber reden ganz viel über Martin Schulz.
Das ist kein Fehler, weil natürlich die Personen eine ganz große Rolle heute in der Politik spielen. Und das wird immer sehr kritisiert. Aber ich finde es auch richtig, dass Personen eine große Rolle spielen. Denn wenn wir überlegen, mit wem wollen wir zusammenarbeiten, da schauen wir auch nicht nur die Zeugnisse an, da schauen wir uns die Personen an. Also insofern sollte die Person eine Rolle spielen. Die Themen sollten aber auch eine Rolle spielen. Und ich denke, bei der Person, es ist ja das Stichwort gefallen, frischer Wind, da ist doch schon der Punkt, dass eben Martin Schulz als Person das nicht verkörpern kann. Natürlich haben viele ihn nicht aus Brüssel gekannt, weil die Leute sich für Europa nicht so interessieren, aber es war doch sehr schnell klar, dass er jemand ist, der sehr lange in hohen Positionen in der europäischen Politik tätig war. Und das ist dann niemand, wo man sagt, da kommt mal eine neue Person mit neuen Inhalten. Das kann er einfach als Person nicht verkörpern.
Fragen wir mal nach Berlin. Jörg Seiselberg heißt ein neues Gesicht, frischer Wind. Und ich erinnere mich, als man nennt es den Hype, den Schulz-Hype, als es den gab, waren alle in der SPD elektrisiert. Ist davon noch was übrig geblieben oder gibt es den frischen Wind noch in der SPD aufgrund der Person Martin Schulz?
Also es ist zumindest so, dass die Partei nach wie vor von ihrem Kandidaten überzeugt ist. Wir hatten auch darüber geredet, hat er wirklich die Macht in der SPD? Mein Eindruck ist ja. Es ist so, dass die Partei unglaublich geschlossen ist, wie man das von der SPD in den vergangenen Jahren überhaupt nicht gewohnt war. Seit Wochen müssen sie Rückschläge hinnehmen. Trotzdem, außer Sigmar Gabriel, der sich ab und zu mal mit Äußerungen nach vorne wagt, die nicht so ganz abgesprochen sind. Ansonsten für die Situation der SPD absolut überraschend, wie die Partei geschlossen auftritt. Was die Personen Martin Schulz anbelangt, ich denke in der Tat, die Leute haben im Kopf, dass er aus Brüssel kommt, aber ich finde eins ganz interessant, wenn man sich die Umfragezahlen anschaut, die Umfrageergebnisse, Bewertung Merkel, Bewertung Schulz, Merkel liegt bei fast allen Dingen vorne. Nur einen Punkt gibt's. Einen Punkt gibt's, wo Martin Schulz klar Angela Merkel schlägt, nämlich bei der Frage, wer ist näher dran an den Problemen der Menschen? Also offensichtlich wird das, was Martin Schulz ja auch am Anfang sehr stark kommuniziert hat, seine Herkunft, seine Erfahrung als Bürgermeister auch, dass er da jemand ist, der die Probleme der Menschen kennt. Auch das ist etwas, wo die SPD hofft, dass in der Schlussphase des Wahlkampfes noch ausspielen zu können. Und den großen Fehler hat die Partei gemacht. Wir haben auch gesprochen über Management. Was hat die SPD da falsch gemacht im Wahlkampf? Es war natürlich ein Riesenfehler, dass die SPD Schulz im Umfeld der Nordrhein-Westfalen-Wahl für ein paar Wochen fast komplett von der Bildfläche genommen hat. An diesem Fehler, an den Folgen dieses Fehlers arbeitet sich die SPD nach wie vor ab. Das war mit Sicherheit etwas, was schiefgelaufen ist im Wahlkampf. Mein Eindruck ist, Martin Schulz hat jetzt mit dem neuen Generalsekretär, auch Hubertus Heil, die Parteizentrale schlagkräftiger aufgestellt, um solche handwerklichen Fehler jetzt in der Schlussphase des Wahlkampfs zu vermeiden.
08000 441777 ist die Telefonnummer und wir reden heute Abend über die SPD. Da sind Sie schon dabei. Wir reden über Martin Schulz und wir reden natürlich auch über die Partei. René Herwig aus Hannover. Guten Abend, Herr Herwig.
Guten Abend in die Runde.
Sie haben mich? Ja, wunderbar. Entschuldigung. Ja, natürlich hören wir Sie. Mhm.
Gut. Ja, ich denke, es gibt drei wesentliche Gründe, weshalb die SPD und natürlich der Kandidat Schulz so schlecht abschneidet zurzeit. Der erste Grund meines Erachtens ist der, es geht den meisten Bürgern in der Bundesrepublik zurzeit recht gut. Und wenn es einem gut geht, wird man konservativ. Dann will man das Erreichte nicht verlieren. Macht also keine Experimente. Mhm. Der zweite Grund, den ich so sehe, ist der, dass wir eine überaus diffizile, auch außenpolitische und europapolitische Situation haben. Ich denke nur an die Krise, Finanzkrise Griechenland, ich denke an die Ukraine-Krise, ich denke an unsichere Kandidaten wie Putin und Trump. Und in einer solchen Situation, da wünscht man sich eigentlich einen erfahrenen Anführer, einen erfahrenen Regierungschef. Naja, da haben wir die Frau Merkel seit 12 Jahren jetzt schon. Das macht auch konservativ. Und der dritte Grund, den ich dort sehe, ist der, dass ein Kandidat, der im Februar gewählt wird, als Kandidat mit 100%, was eine große Erwartungshaltung auslöst, muss in der Zeit, in diesen 6-7 Monaten, eine Bühne bekommen, um zu zeigen, wie gut er ist. Er ist ein hervorragender Außenpolitiker. Ich habe ihn in Erinnerung, wie er phänomenal dem Herrn Berlusconi Kontra gegeben hat im Parlament seiner Zeit in Brüssel oder in Straßburg, eins von beiden war es. Und diese Fähigkeit, die muss er jetzt während dieses halben Jahres jeden Tag demonstrieren. Er muss eine Bühne bekommen, von der aus er zeigen kann, was für ein hervorragender Außenweltpolitiker er ist. Und die hat er nicht bekommen. Und wenn er nicht erkannt hat im Februar, dass er Außenminister gleichzeitig machen muss, dann hat er eine Eigenschaft nicht, die ihn prädestiniert, Kanzler zu werden. Dann hat das eigentlich nicht verdient, sage ich mal ganz brutal.
Mhm. Ihr erster Punkt, den würde ich gerne mal, Frau Landfried, Sie fragen. Sie haben gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Herwig, den meisten geht es gut in diesem Land und deshalb wird man konservativ und man bleibt da, wo man ist. Mhm. Ist der Rückschluss richtig, Frau Landfried, dass ein Regierungswechsel nur dann stattfindet, wenn es den Menschen schlechter geht?
In der Regel ist das so. Also die Wechselstimmung ist dann am größten, wenn es ökonomisch schlecht ist. Was man eben nicht sozusagen in der Öffentlichkeit so wahrnimmt, ist die Tatsache, dass wir große Teile der Bevölkerung haben, die inzwischen nicht mehr wählen. Und das sind diejenigen, denen es ökonomisch schlecht geht. Und das sind Dinge, die werden eben nicht thematisiert, die gehen unter. Und es entsteht der Eindruck, es geht uns nur gut, was ja eben objektiv zwar nicht so ist. Aber da das in der den Wählerinnen und Wählern, die zur Wahl gehen, eben der Fall ist, dass es denen ökonomisch ganz gut geht, denke ich, das ist in der Tat richtig, was Herr Herwig da gesagt hat. Es ist auch richtig, dass wir in vielen Krisensituationen Stabilität wollen. Die bringt aber natürlich Martin Schulz auch auf die Waage. Ein wichtiger Punkt, den er gesagt hat, dass er eben keine Bühne hat, um wirklich zu zeigen, welche Art von Politik wollte er machen. Und diese 100%, die er am Anfang hatte von der SPD, da kann man ja sagen, gut, das waren die Mitglieder, das war auch die pure Verzweiflung, dass sie so wenig Prozent hatten. Und da war endlich mal jemand, wo sie sagten, jetzt wählen wir mal, alle wählen wir ihn und das muss doch jetzt was werden. Also das kann im Grunde auch, dieser Start kann im Grunde auch gar nicht nur positiv gewesen sein.
Herr Häusler, das Stichwort Bühne. Ist Martin Schulz eine Rampensau?
Absolut. Also der kann sogar Trauerfeiern rocken. Mhm. Also das habe ich mir erzählen lassen von engen Freunden. Der erklärt sich von jetzt auf gleich dazu bereit, morgen der Hauptredner einer Trauerfeier zu sein. Ja. Und das verläuft dann nicht mit Tränen und Schluchzen, sondern durchaus auch mal mit dem einen oder anderen Lacher.
Rebecca Scholz aus Hamburg. Guten Abend, Frau Scholz.
Guten Abend, Herr Bormann, und guten Abend an Ihre Kollegen. Was ich an Martin Schulz vermisse, das ist irgendwie ein klares Bekenntnis zu den Problemen, die Europa hat. Wir haben also Städte, die völlig verrußt und verkommen sind in Lärm, Dreck und Gestank durch den Autoverkehr. Da habe ich noch gar nichts von gehört. Das ist das eine, das ist innenpolitisch für mich am interessantesten. Und was für mich außenpolitisch am interessantesten ist, das ist so etwas wie eine Aufbruchstimmung, dass man sagt, wir müssen Dublin neu verhandeln, wir müssen Griechenland und Italien helfen, wir müssen da eine bessere Solidarität haben. Und Konzepte vorlegt, so können wir das machen. Mhm. Wir schlafen doch alle nicht gut, wenn wir wissen, dass da Tausende von Leuten ertrinken im Mittelmeer und dass die geflüchtet sind, weil sie keine Perspektive hatten.
Frau Scholz, das können wir doch nicht machen. Ich würde gerne mal Jörg Seiselberg fragen, ob Sie recht haben, Frau Scholz, wenn Sie sagen, es gibt kein klares Bekenntnis. Jörg Seiselberg, wie ist das mit dem Bekenntnis der SPD, Martin Schulz?
Im Verhältnis zur Europapolitik, auch was die Flüchtlinge anbelangt, da ist er in der Tat ja in den vergangenen Wochen sehr, sehr deutlich geworden, hat sich dort auch versucht abzugrenzen von Merkel. Nicht was die grundsätzliche Haltung anbelangt in der Flüchtlingspolitik, da ist er gar nicht so weit entfernt von Merkel, aber was die Positionierung jetzt und in Zukunft in Europa anbelangt, da wirft er der amtierenden Bundeskanzlerin vor, viel Porzellan zerschlagen zu haben, auf die eigenen deutschen Interessen zu schauen und sich nicht dafür zu interessieren, wenn halt viele, viele Flüchtlinge wiederkommen, jetzt nach Italien, auch nach Spanien, dass da die europäische Solidarität nicht funktioniert. Und Schulz' Ansicht ist, dass das halt früher oder später auch zu Deutschlands Nachteil gereicht, wenn Fliehkräfte in Europa durch diese Politik entstehen, die dann letztendlich dazu führen, dass Deutschland in Europa Probleme hat.
Klares Bekenntnis braucht ja manchmal auch Mut, Frau Landfried. Ist die SPD womöglich in ihren Bekenntnissen, in ihrem Vorhaben, in ihren Entscheidungen nicht mutig genug, weil sie vielleicht befürchtet, dann könnte sie noch mehr verlieren?
Da ist bestimmt was dran, dass die SPD sehr zögerlich ist. Und ich finde auch, obwohl Martin Schulz die Flüchtlingskrise und so weiter, diese Themen angesprochen hat und die Kanzlerin Frau Merkel kritisiert hat, hat er trotzdem keinen Wahlkampf bisher geführt, wo er im Grunde das Pfund, mit dem er wuchern könnte, nämlich das Europathema mal nach vorne zu bringen, das hat er im Grunde doch etwas im Hintergrund gehalten. Und das hat mich auch etwas überrascht, denn wir haben gesehen, in Frankreich, Macron hat ja mit dem Thema wirklich gepunktet, mit dem Thema Europa. Wieso punktet jemand nicht damit, der nun wirklich die Erfahrung in Europa hat? Also da fehlte mir in der Tat der Mut zu Themen, von denen man dann vielleicht wieder gedacht hat, oh, die Leute wollen nicht so viel Europa. Nein, wir haben in Frankreich gesehen, wenn man das richtig macht und das richtig in den Zusammenhang mit der nationalen Politik stellt, ist das sehr erfolgversprechend. Und da fehlte in der Tat der Mut.
Dieter Riel aus Hamburg. Guten Abend, Herr Riel. Ich schaue mal wie immer um diese Zeit auf die Uhr. Es ist 9:55.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich muss mich jetzt wohl sehr kurz fassen.
Kurz, sehr kurz, nicht kurz.
Also ich sehe als das Problem der SPD nicht Martin Schulz. Um den geht es auch gar nicht. Er kann so gut oder schlecht sein, wie er halt ist. Und auch das mit dem Thema ist nicht das Problem. Das Thema soziale Gerechtigkeit wäre schon das Thema der SPD. Aber ich wundere mich immer, dass man einfach vergisst, seit wann die SPD auf den Umfragewerten steht, auf denen sie jetzt nun mal steht. Da muss man nämlich etliche Jahre zurückgehen. Und das ist nun mal, und jetzt werden wieder einige Leute, die der SPD sehr nahe stehen, etwas verärgert sein. Aber das ist immer noch das Thema Agenda 2010. Da sind der SPD nun mal jede Menge Wähler von der Stange gegangen. Und davon hat sie sich bis heute nicht erholt. Und deshalb nimmt auch niemand, zumindest nicht von diesen Wählern, die hier von der Stange gegangen sind, das Thema soziale Gerechtigkeit ab. Das sind aber genau die Wähler, die der SPD jetzt fehlen.
Und Herr Rieh, was sagen Sie dazu, dass Martin Schulz ja das im Prinzip relativiert hat und sagt, da muss man nachbessern?
Viel zu wenig, ganz einfach.
Was hätte er tun müssen?
Ja, die SPD müsste im Grunde genommen komplett an dieses Thema ran. Sie müsste zugeben, dass sie damit eine enorme Entwertung von Arbeit vor allem eingeleitet hat. Die ganzen Leute, die heute auf prekären Jobs arbeiten, die gelten ja alle als in Arbeit, aber das sind alles Folgen der Agenda 2010. Und solange die SPD nicht wirklich konsequent an dieses Thema mal rangeht und dann nicht nur kleine Korrekturen macht, wie Herr Schulz halt angedeutet hat, wird sie wahrscheinlich auch auf ewig auf diesem Stand stehen bleiben. Das ist tatsächlich sowas wie, entschuldigen Sie den Ausdruck, aber sowas wie die Erbsünde der SPD, das klebt an ihr.
Mhm. Frau Landfried, teilen Sie die Meinung als Politikwissenschaftlerin, klebt das und kann das so lange kleben?
Ich teile die Meinung nicht, weil dieses letztlich diese 2010, diese Agenda hat natürlich auch einiges Positive gebracht und das wissen die Leute. Also dazu geht es einfach Deutschland zu gut, um sagen zu können, diese Agenda war nur falsch. Wir leben ja in einer sich globalisierenden Welt, da kann man nicht einfach in einem Land dann eine sich völlig abkoppeln. Und insofern waren hier einige Anpassungen, die offensichtlich für unseren Arbeitsmarkt nicht so schlecht waren. Das dass dann in der Realität wir viele prekäre Arbeitsverhältnisse haben, eine Zunahme von Leiharbeit, dass das alles schlecht ist und dass man hier wieder Korrekturen braucht, das ist richtig. Aber ich denke, dieses Thema war nicht allein das Thema, das die SPD reingeritten hat.
So, zum Schluss dieser Sendung kriegen Sie eine Frage, wie immer an alle, die gleiche Frage sozusagen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Wahlkampfbüro der SPD. Am 24. sind die Wahlen. Vorher gibt es noch ein TV-Duell. Frau Landfried, was würden Sie sagen? Mensch, Martin, das musst du machen.
Ich würde das Thema die Nähe von Industrie und Politik jetzt als SPD ganz offensiv angehen.
Damit greifen Sie aber womöglich Arbeitsplätze an.
Dieses Thema muss man trotzdem behandeln, weil ich denke, hier ist einiges aus dem Ruder gelaufen und das wäre ein ureigenstes Thema für die SPD und man müsste gerade diese Situation in Niedersachsen umdrehen und müsste sagen, jetzt thematisieren wir das.
Herr Häusler, Sie haben das Buch geschrieben, Verstehen Sie Schulz? Was würden Sie sagen, wenn Sie im Wahlkampfteam der SPD wären?
Ich würde mich fast der Meinung meiner Vorrednerin anschließen. Ich würde Martin Schulz zu mehr Klarheit raten, zu mehr, ja, komisches Wort, aber zu mehr Radikalität. Mhm. Die Radikalität in Bezug auf das Herz der SPD, das Soziale. Und ich würde den Leuten sagen, ab dem 25. September lebt ihr nicht mehr in einer Lobbykratie, sondern in einer Demokratie. Ab jetzt machen wir wieder Politik für den Bürger.
Jörg Seiselberg, wir haben zwar schon die Schlussmusik, aber auch Sie sollen sagen, was würden Sie sagen, wenn Sie im Wahlkampfteam der SPD säßen?
Erstmal würde ich mich sehr gut bezahlen lassen, weil deine Mitarbeit im Wahlkampfteam der SPD nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, gegen eine sehr beliebte Kanzlerin erfolgreich Wahlkampf zu machen. Sehr, sehr schwierig für den. Ich würde ihm raten, in dieser Diskussion Merkel über Themen zu fordern, konkret zu werden. Das mag die Bundeskanzlerin nicht. Und ich würde mit dem Begriff Respekt argumentieren, diskutieren, das ist etwas, für das Schulz steht in der Wahrnehmung der Leute, auch in seiner Biografie, das könnt ihr nutzen.
Wir sprachen heute Abend über die SPD, Anlass war natürlich die Niedersachsen-Krise und wir haben gefragt, wie hart trifft diese Krise die Bundespartei und wie geht es der SPD? Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen gibt es keine Redezeit, weil morgen ist Freitag. Freitagabend um 21.05 Uhr gibt es bei uns das Wissenschaftsmagazin Logo und wir reden morgen Abend über das Altern und wir behaupten, 100 ist das neue 80. In diesem Sinne, am Mikrofon war Andreas Bormann. Bis bald, machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.